möchte euch auf eine Zeitreise mitnehmen. Und zwar, geht bitte so weit zurück, dass ihr euch noch erinnern könnt an ein Ereignis, als ihr noch Kinder wart und ihr zum ersten Mal von euren Eltern ein Geschenk erhalten habt. Könnt ihr euch an so etwas erinnern? Ich weiß, also bei mir ist es auch vieles nebulös, aber wenn ich so weit zurückschaue, ich weiß, wir hatten mal ein Dreirad, mein Bruder und ich haben uns das geteilt. Vielleicht habt ihr auch irgendetwas bekommen, was ihr dann mit euren Geschwistern geteilt habt. Ein Spielzeug vielleicht, irgendwas von Lego oder eine Puppe. Aber es war doch ein Ereignis, oder? Etwas geschenkt zu bekommen. Wir gehen ein bisschen weiter. Könnt ihr euch daran erinnern, wie das war, als ihr zum ersten Mal in die Schule gegangen seid? Mit Tüte oder ohne Tüte, mit Schulranzen oder ohne Schulranzen. Aber auf jeden Fall habt ihr da nicht etwas Emotionales empfunden und gefühlt? Vielleicht wart ihr aufgeregt, vielleicht habt ihr euch gefreut. Das sind Momente, die man vielleicht auch gar nicht so schnell vergisst, oder? Weil sie mit Emotionen verbunden sind. Wir gehen ein bisschen weiter. Könnt ihr euch erinnern, vielleicht als Jugendliche, dass ihr nach der 4. Klasse vielleicht ein sehr gutes Zeugnis hattet und wusstet, oh, jetzt beginnt wieder ein neuer Lebensabschnitt, weil ich komme jetzt in eine andere Schule. Vielleicht geht jetzt mein Weg ziemlich weit, weil ich auf die Realschule muss oder aufs Gymnasium oder auf eine Gesamtschule oder auf eine Hauptschule. Und jetzt ist wieder so eine Entscheidung. Habt ihr das erlebt? Könnt ihr euch daran erinnern? Oder könnt ihr euch daran erinnern, wie das war, dass ihr zum ersten Mal verliebt wart? Euren Partner gesehen habt? Also ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich Margarita getroffen habe. War ein besonderer Moment. Und es war auch sehr besonders dann, auch vor so einem Kreuz, das war auch eine schöne Adventgemeinde mit einem Kreuz in der Mitte, wo wir dann dort unser Ja-Wort gegeben haben. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie das war? Manche nicken. Und was ist mit der Berufswahl? Wer kann sich noch daran erinnern, dass er den Ausbildungsvertrag unterzeichnet hat oder den Anstellungsvertrag oder entschieden hat, ich werde das studieren? Könnt ihr euch daran erinnern? Wie ging es euch, als ihr das erste Mal euer Haus oder das Elternhaus verlassen musstet und dann für immer gegangen seid? Könnt ihr euch daran erinnern, dass ihr zum ersten Mal euer eigenes Kind in der Hand gehalten habt? Könnt ihr euch daran erinnern, was das für ein Moment war, als es vielleicht geschrien hat oder euch angelächelt hat? Ich weiß es ja nicht. Könnt ihr euch daran erinnern, dass ihr euch auf die Rente vorbereiten musstet? Manche lachen, aber ich hatte erst vor ein paar Wochen etwas wegen meiner Rente unterschrieben. Auch ich bereite mich vor. Es sind Dinge, die man so im Leben erlebt, oder? Und sie prägen einen. Es gibt ein Ereignis, das noch zukünftig ist. Und dieses Ereignis ist etwas, was mir sehr wichtig geworden ist. Etwas, was mich sehr bewegt und woran ich mich sehr sehne. Und meistens, wenn ich im Auto unterwegs bin und der Himmel so leicht bewölkt ist und die Sonne scheint und ich aus dem Auto so rausschaue, dann stelle ich mir das so vor, wie das sein würde, wenn plötzlich der Himmel aufgehen würde und Jesus Christus wiederkommt. Ist es euch schon mal so passiert, dass ihr im Auto gesessen seid, vielleicht gefahren seid oder auch spazieren gegangen seid und nach vorne geschaut habt und gedacht habt, wie wird das so sein? Was werde ich da erleben? Wie werde ich mich fühlen? Was werde ich sehen? Dieses Ereignis ist ein reales Ereignis. Wir haben es bloß noch nicht erlebt. Und dieses Ereignis ist so wichtig, dass Gott es an verschiedenen Stellen hat aufschreiben lassen. Bewusst. Denn ihm war es wichtig, uns aufzuzeigen, wir treffen Entscheidungen im Leben. Es ist eine Entscheidung, ob ich Ja sage oder Nein sage zu dem Geschenk der Eltern. Es ist eine Entscheidung. Und dann hat es Konsequenzen, oder? Ich nehme das Geschenk an. Es ist, hat auch etwas mit einer Entscheidung zu tun, ob ich in der Schule aufpasse oder nicht und dann die Konsequenzen dann am Jahresende doch bekomme, oder? Die Noten. Es hat doch etwas mit einer Entscheidung zu tun, oder? Dass ich diesen Ring hier trage, ist er hier zufällig gelandet? Bin ich morgens aufgewacht? Oh, wie kommt das hier hin? Sondern ich habe bewusst eine Entscheidung getroffen und genieße die positiven Konsequenzen jeden Tag. Bin froh, dass ich verheiratet bin. Ich würde meine Frau sofort wieder heiraten. Es sind Entscheidungen, die wir im Leben treffen. Und manchmal sind es gute Entscheidungen und manchmal schlechte. Aber alle Entscheidungen haben eine Konsequenz. Kleine Entscheidungen, kleine Konsequenzen. Große Entscheidungen, große Konsequenzen. Und mir wurde das so richtig bewusst, als ich eine junge Frau, eine Frau besucht habe. Und zwar war ich damals Pastor in der Adventgemeinde Mannheim-Weinheim. Und wir sind mit der Gemeinde so die Liste durchgegangen, denn da war eine Frau, eine Schwester aus der Gemeinde, ein Gemeindeglied, die haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Und ich, der ich ja neu dazugekommen bin, überhaupt noch nie. Und so haben wir uns vorgenommen, es wäre wichtig, Kontakt mit ihr aufzunehmen. So habe ich einen Termin gemacht und bin sie besuchen gegangen. Als ich dann bei ihr geklingelt habe, sie hat die Tür aufgemacht, war ganz freundlich, hat mich reingelassen. Wir haben angefangen erstmal mit einem Smalltalk, haben uns unterhalten und dann kam mein Anliegen, das Anliegen der Gemeinde. Wir vermissen dich und wir würden uns freuen, wenn du wieder bei uns sein könntest. Möchtest du nicht wieder zur Gemeinde kommen? Sie schaute mich an und sagte, ich möchte ganz offen sein. Die Adventisten, das sind die freundlichsten Menschen, denen ich begegnet bin, sagte sie mir. Schon mal ein guter Anfang gewesen, dachte ich. Aber irgendwie mit der Zeit habe ich den Kontakt zu Gott verloren. Das ist nun ein Problem, auf jeden Fall. Aber es gibt doch eine Lösung, dachte ich mir. Und so habe ich gesagt, lass uns doch einfach uns öfters treffen. Wir schauen, dass der Glaube belebt wird. Ich glaube, dass es gut ist, sich auch auf der Grundlage der Bibel auszutauschen, das Wort Gottes zu studieren, gemeinsam zu beten, Gemeinschaft zu haben, denn das motiviert einen auch wieder im Glauben. Wollen wir das nicht machen? Sie schaute mich an und sagte mir, schau dich um. Du siehst, uns geht es sehr, sehr gut. Deshalb möchte ich ganz ehrlich zu dir sein. Mein Freund verdient sehr gut. Und auch ich habe ein sehr gutes Gehalt. Und deshalb passt Jesus einfach nicht mehr in unser Leben. Als sie das gesagt hat, hat es mich hier getroffen. Es geht uns so gut, da passt Jesus Christus einfach nicht mehr in unser Leben. Geht es dir auch sehr gut? Fühlst du dich reich? Ich glaube, ich muss euch nicht erzählen, dass Wohlstand kommen und Wohlstand gehen kann, oder? Erst vor einigen Tagen hatte ich ein Seelsorgegespräch mit einer Angestellten bei uns, deren Mann ganz kurz vor der Rente gekündigt worden ist und sie jetzt in Not kommen als Familie und wie sie damit umgehen können. Wohlstand kommt und Wohlstand geht. Als sie das zu mir gesagt hatte, kämpfte ich innerlich mit einem Schmerz, weil den Wohlstand für Jesus Christus oder Jesus Christus für den Wohlstand aufzugeben, ist eine Entscheidung, die mit Konsequenzen verbunden ist. Und deshalb war es mir mein Wunsch, sie wieder zu gewinnen und nicht aufzugeben. Ich habe gesagt, ja, aber vielleicht können wir das so und vielleicht das und da noch hier geredet. Aber am Ende sagte sie mir, wirklich, es ist okay. Am Ende konnte ich nur noch sagen, die Gemeinde, die und auch das, was ich aus der Bibel weiß, die Arme von Jesus Christus sind immer offen. Immer offen. Und du kannst jederzeit dich melden. Auch ich würde sehr gerne dich wieder besuchen. Es ist nur ein Anruf entfernt. Leider hat sie sich in den nächsten Jahren, den darauffolgenden Jahren nicht gemeldet. Und so bin ich an diesem Tag die Treppe runtergegangen und bin in mein Auto eingestiegen und war sehr, sehr traurig. Aber ein nächster Besuch wartete. Ich sollte eine andere Frau besuchen, denn da waren Jugendliche bei ihr. Von dem Youth Mission Congress sind sie von Haus zu Haus gegangen, haben Geschenke verteilt, Bücher und haben auch einen Fragebogen gehabt. Und sie hat dort angekreuzt, sie möchte gern besucht werden und Bibelstunden bekommen. Und so bin ich dahin gegangen. Auch sie hat mich ganz freundlich reingelassen. Auch dort hatten wir einen Smalltalk. Und dann wollte sie, dass wir gleich loslegen. Sie wollte die Bibel studieren. Und wir haben das gemacht. So wie wir das auch von Jesus kennen, wir fangen mit dem Bekannten an und arbeiten uns zum Unbekannten. Haben wir auch gemacht. Wir haben bei Jesus Christus angefangen und erarbeitet, dass er unser Freund, unser Erlöser ist, aber auch unser Herr, der unser Leben positiv bereichern möchte und uns auch Orientierung geben möchte. Er ist aber auch, und das haben wir auch dort zusammen studiert, der wiederkommende Christus. Und am Ende die Frage, ob sie diesen Erlöser, Herrn und wiederkommenden König annehmen möchte. Und wisst ihr, wie schön das war, von ganzem Herzen das Wort Ja zu hören und dann sich niederzuknien und gemeinsam zu beten. Ich habe diese Frau danach mehrere Monate mehrmals besucht. Wir haben die Bibel und die ganze Adventbotschaft zusammen studiert, bevor ich dann versetzt worden bin. Aber es war an diesem Tag, meine emotionale Kurve hätte nicht unterschiedlicher sein können. Personen, die sagen, Jesus Christus passt nicht mehr in mein Leben, und eine Person, die sagt, ich möchte so gerne das Wort Gottes studieren und Jesus Christus annehmen. Unterschiedlicher hätte es nicht sein können. Und damit wir bewusst sind, dass Entscheidungen Konsequenzen haben, hat Gott ganz zum Schluss sozusagen der Offenbarung im 19. Kapitel, und ich lade euch dazu ein, etwas aufzeichnen lassen, um uns zu zeigen, wie deine und meine, welche Entscheidung von dir und mir sozusagen, welche Konsequenz das haben wird. Welchen Lebensabschnitt wir erleben werden. Und wenn dich das interessiert, wenn du sagst, ich möchte mal sehen, wohin führt eigentlich meine Entscheidung, wenn ich mich bewusst für oder gegen Gott entscheide, für Jesus oder gegen ihn, dann möchte ich dich einladen, Offenbarung 19 aufzuschlagen und dort ab Vers 11 mit mir gemeinsam zu lesen. Offenbarung 19 und da ab Vers 11. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Da heißt es: Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig. Und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte, als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war. Und sein Name ist das Wort Gottes. Und ihm folgte das Heer des Himmels auf weißen Pferden, angetan mit weißen, reinen Leinen. Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage. Und er wird sie regieren mit eisernem Stabe. Und er tritt die Kelter voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte: König aller Könige und Herr aller Herren. Johannes, der dieses Buch, die Offenbarung, ungefähr 90 bis 100 nach Christus geschrieben hat, hat von Gott Symbole oder eine Vision bekommen, wie die Wiederkunft stattfinden wird. Und er hat bewusst Bilder benutzt, damit Johannes das auch verstehen konnte und damit wir es verstehen können. Denn wer kam damals auf einem weißen Pferd ganz vorne geritten, mit einem großen, großen Heer hinter ihm her? Wer fuhr sozusagen, ritt in die Stadt ein? Und wem jubelte die Menge damals zu? Einem Verlierer? Oder einem Gewinner? Es war meistens ein General, der dann in Rom einzog als Gewinner auf einem Pferd. Und so sollte es uns auch deutlich sein: Wenn Jesus wiederkommt, wird er nicht als Verlierer kommen. Er kommt als Gewinner. Und die Frage ist: Wo siehst du dich in der Zukunft? Möchtest du bei einem Gewinner sein? Möchtest du das miterleben, dass Jesus Christus wiederkommt mit all seinen Engeln? Und das nicht mehr als Fantasie, wie man sich das bei einer Autofahrt vorstellt, sondern buchstäblich, so wie es auch in anderen Teilen der Bibel steht: Jesus Christus kommt wieder. Ich sehne mich nach diesem Moment. Und ich glaube, dass wir das bald erleben werden. Ich muss euch nicht erzählen, dass die Bibel die Situation kurz vor der Wiederkunft so beschreibt, dass die Wirtschaftslage, die politische Lage und die religiöse Lage im Auseinanderbrechen sein werden. Einige Kapitel zuvor wird eine globale Wirtschaftskrise beschrieben. Es wird beschrieben, dass es keine Lösungen, keine politischen Lösungen für diese Welt mehr geben wird. Und ich hoffe, wir machen uns auch nichts vor, oder? Auch Präsident Trump wird die Welt nicht retten. Und auch nicht America Great Again machen. Denn der Einzige, der Amerika, oder besser gesagt die ganze Welt, wieder Great Again machen wird, ist, wenn ich das hier lese, nur Jesus Christus. Nur durch Jesus Christus wird die Welt gerettet. Und deshalb möchte ich zuallererst ihn als meinen Sieger und Erlöser und Heiland annehmen. Aber es ist Gott auch wichtig, dass er nicht nur den Sieger beschreibt, er möchte auch den Verlierer beschreiben. Denn es gibt Entscheidungen. Und diese Entscheidung, wie der Verlierer aussehen wird und wie das Leben mit dem Verlierer aussehen wird, das steht in Offenbarung 20. Ich lade euch ein, einen Blick hier reinzuwerfen, damit wir wirklich klar wissen, wenn wir Entscheidungen treffen, was sind denn die Konsequenzen? Auf der einen Seite der Gewinner und auf der anderen Seite Offenbarung 20, Vers 1 bis 3. Da heißt das: Und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für 1000 Jahre. Und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Siegel oben darauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würden die 1000 Jahre. Wenn Jesus Christus wiederkommen wird, dann werden große Dinge auf dieser Welt passieren. An anderen Stellen werden auch Naturkatastrophen erwähnt, die mit der Wiederkunft einhergehen werden. Die Welt wird durchgerüttelt werden. Und die Bibel sagt, dass alle Menschen, Offenbarung 1, Vers 7, alle Menschen, jedes Auge wird ihn sehen. Aber gleichzeitig werden Menschen sich freuen und vor Schrecken zergehen. Denn Jesus Christus zu begegnen, geht nur, wenn man sich zuerst ihm im Gebet naht. Wenn man, und das durfte ich mit 19 Jahren erleben, es ist schon ein Segen in der Gemeinde und einer gläubigen Familie aufzuwachsen, aber es ist trotzdem ein Unterschied, ob man persönlich dann eine Entscheidung getroffen hat oder nicht. Man kann in der Garage geboren sein und trotzdem kein Auto sein, oder? Genauso ist es auch in der Adventgemeinde oder in einer gläubigen Familie. Nur weil man in einer gläubigen Familie aufgewachsen ist oder geboren ist, ist man noch kein Christ. Auch hier ist eine Entscheidung wichtig. Und ich weiß noch, wie ich an diesem Tag, es war ein Freitagabend, mich niedergekniet habe und Jesus Christus um Vergebung meiner Sünden gebeten habe. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich den Frieden Gottes hier erlebt und gespürt habe. Endlich zu wissen, dass Gott alles, was ich in der Vergangenheit getan hat, vergeben hat, weil Jesus Christus für mich gestorben ist, war nicht mehr so eine Floskel, sondern endlich Realität. Aber es ist eine Entscheidung. Ich muss mich niederknien und beten, ist eine Entscheidung. Das sind die Gewinner, die sich niederknien und Gott um Vergebung beten. Das sind die Gewinner der Zukunft, die, wenn Jesus Christus wiederkommt, gerettet sein werden. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sich für eine andere Person entschieden haben. Und diese Person wird hier als Schlange, Drachen, Satan, Teufel beschrieben. Und das ist wichtig. Es ist sehr wichtig, dass wir einen Unterschied machen. Es gibt keine Schweiz in dem großen Kampf. Man kann nicht sagen, ich bin neutral und stelle mich einfach in die Mitte und tue keinem weh. Das gibt es hier nicht. Die Bibel sagt, es gibt Jesus Christus und die, die ihm nachfolgen, oder es gibt den Drachen, den Teufel und den Menschen, die ihm nachfolgen. Und Jesus macht es noch deutlicher und er sagt, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Um das zu verstehen, wieso das so ist, gibt es andere Bibeltextstellen, die aufzeigen, dass wenn der Mensch geboren ist, er von Natur aus den Hang hat zum Bösen. Der Mensch, der geboren ist, liebt die Sünde. Er vertraut auch Gott nicht und er liebt ihn nicht. Und so muss er ihn erst auch kennenlernen. Und wenn er alt genug ist, eine Entscheidung treffen. Die Bibel zeigt auf, dass der Teufel ergriffen wird von einem Engel, der ihn bindet. Nun sind wir uns, denke ich, einig, dass man den Teufel nicht mit einem Seil binden kann oder mit einer Kette, sondern er wird hier gebunden, dass er keinen mehr verführen kann. Ja, wo sind denn die Menschen, die er sonst verführt hat? Die Gläubigen, so sagt es die Bibel, wenn Jesus wiederkommt, werden in den Himmel genommen. Und die Ungläubigen, wenn Jesus wiederkommt, werden ihn nicht ertragen und zu den Bergen schreien, fallt über uns und verbergt uns vor dem, der da kommt. Das heißt, die Gläubigen sind gerettet und die Ungläubigen sind gestorben. Und jetzt, in dem Moment kann der Teufel keinen verführen, er ist gebunden auf dieser Erde. Und er wird in einen Abgrund geworfen. Habt ihr schon mal euch Gedanken gemacht, was der Abgrund sein könnte? Im Griechischen heißt es der Abyssos. Er wird in den Abyssos geworfen. Was ist das für ein Ort? Dieser Ort oder dieser Begriff kommt ganz am Anfang in der Bibel vor. In den ersten Seiten, ganz am Anfang, heißt es, und die Erde war wüst und leer. Hebräisch, Tohu Wabohu und griechisch Abyssos. Das griechische Wort Abyssos ist die Übersetzung von Wüst und Leer oder dem hebräischen Wort Tohu Wabohu. Wenn wir das verstanden haben, was die Bibel hier sagt, dann heißt es, dass diese Welt, wenn der Teufel mit dieser Welt fertig ist, wird sie bei der Wiederkunft, wisst ihr wie aussehen? Wüst und leer. Er wird sie mit seinen Engeln, mit den Dämonen und mit den anderen Menschen, die ihn unterstützen, heruntergewirtschaftet haben. So, dass man hier nicht mehr leben kann. Sie wird wieder wüst und leer. Meine Frau und ich, wir veranstalten, so war das in den letzten 6 Jahren, jedes Jahr eine Teenie-Freizeit. Und wir fahren mit ungefähr 50 Teenies nach Sardinien, um mit ihnen dort eine Freizeit zu erleben, die geistliche Elemente hat, wo wir Bibelstunden zusammen haben, Andachten, Gottesdienste, aber auch, wo wir Gemeinschaft, Spaß, Freude, Sport und so weiter mit ihnen erleben. Und an einem Tag wollten wir mit ihnen schnorcheln gehen, an einen besonderen Ort, wo wir jedes Jahr waren. Das ist wirklich etwas Besonderes dort, so eine schöne Bucht. Man kann dort tauchen und die Fische anschauen. Und das Wasser ist klar. Es ist ganz selten, dass man so etwas Schönes erlebt. Türkises Wasser, wunderbar. So haben wir sie mitgenommen und das alles fertig gemacht und wollten jetzt tauchen und wir sind dann dort reingetaucht, es war herrlich. Aber plötzlich kam etwas, was ich in den letzten Jahren nicht hatte. Plötzlich kam mir so viel Müll entgegen und so viel Plastikmüll ins Gesicht und überall, dass ich diesen Tauchgang abbrechen musste, weil ich mich geekelt habe, dort noch weiter zu tauchen. Es war es wurde eine Müllkippe daraus. Das war so der Moment, wo ich wirklich persönlich so ganz massiv erlebt habe, da ist etwas, was Gott Wunderbares geschaffen hat und wir als Menschen fügen oder machen aus diesem Ort immer mehr ein Abyssos. Etwas, das wüst und leer wird. Dass Menschen oder besser gesagt Fische dort nicht mehr leben können, weil sie ja diesen Plastik essen und dann darauf sterben. Und das Internet ist sicher voll von Bildern und Videos, die das aufzeigen, was damit passiert mit dieser Erde. Ihr Lieben, es gibt eine Entscheidung. Und die Bibel hat auf einer Seite die Konsequenzen von beiden Entscheidungen. Von der Entscheidung, ob ich mich für Jesus Christus entscheide und ob ich mich gegen Jesus Christus entscheide. Auf einer Seite, hier bei mir, in meiner Bibel, zeigt sie deine und meine Zukunft auf. Aber es ist noch nicht zu Ende. Gleich weiter, die Verse 4 bis 6, wird etwas beschrieben, was mit denen passiert, die von Jesus Christus mit in den Himmel genommen worden sind. Dort heißt es, dass sie für 1000 Jahre im Himmel sein werden und Priester sein werden. Und mit Jesus Christus, sie werden auf Thron gesetzt und mit ihm richten werden. Richten werden über die anderen Toten, die noch nicht lebendig geworden sind. Und dann passiert etwas. Nach diesen 1000 Jahren, wenn Fragen beantwortet sind, wenn Dinge geklärt sind, und ich hoffe, ihr habt Fragen. Also ich habe Fragen, die ich Gott stellen möchte während den 1000 Jahren. Persönliche Fragen, Fragen des Leides, Fragen der Ungerechtigkeit, die du vielleicht auch erlebt hast, die du gesehen hast, dass Menschen etwas passiert. Ich habe Fragen, sicherlich. Und dort werde ich auch eine Frage stellen, wieso ist es, dass mein Onkel so früh sterben musste? Wieso? Und er wird mir sicher eine gute Antwort geben, denn ich werde meinen Onkel dort wiedersehen. Nach den 1000 Jahren passiert etwas. Da heißt es in Vers 7, und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, und ich möchte euch einladen, das mitzulesen, denn jetzt passiert etwas, dass der große Kampf noch einmal einen Höhepunkt erlebt. Da heißt es, und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis. Und jetzt Vers 8. Und wird ausziehen, zu verführen die Völker an den vier Enden der Erde, Gog und Magog, um sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Und sie stiegen herauf auf die Ebene der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Lass uns kurz mal zusammenfassen. Wir sind nicht mehr im Himmel, wir sind jetzt auf der Erde. Nach den 1000 Jahren muss also die Stadt runtergekommen sein, denn sie wird umzingelt, so heißt es hier im Text. Und dann müssen auch die Heiligen sein, denn sie werden auch umzingelt. Sie werden umzingelt von den Ungläubigen, heißt es hier. Repräsentiert durch Gog und Magog, eine alttestamentliche Bezeichnung für alle Feinde Gottes, die das Volk Israel angegriffen haben. Aber woher kommen jetzt die Ungläubigen? Sie waren doch tot. Jetzt leben sie wieder. Wenn Jesus Christus also wiedergekommen ist, dann zum dritten Mal nach den 1000 Jahren mit der Stadt aus dem Himmel, mit den Gläubigen, muss er also die Ungläubigen wieder auferweckt haben. Wieso? Wieso hat er das gemacht? Vielleicht hilft es uns, das zu verstehen. Etwas, was wichtig ist. Jeder von uns wird den Tod erleben. Es sei denn, Jesus Christus kommt vorher. Aber jeder von uns wird den Tod erleben. Aber wieso? Der erste Tod ist nicht, das ist ganz wichtig und ich hoffe, dass wir das aus der Bibel erkannt haben. Der erste Tod ist nicht die Folge meiner Sünden. Du stirbst den ersten Tod nicht, weil du gesündigt hast. Du stirbst, weil durch die Sünde des Adams der Tod in die Welt gekommen ist. Deshalb sterben auch kleine Kinder, die nichts dafür können. Aber es gibt noch einen zweiten Tod. Und dieser Tod wird der ewige Tod genannt. Und dafür musst du dich rechtfertigen. Da wirst du dich an dem Moment rechtfertigen. Deshalb sagt es die Bibel in Hebräer 9, wie es für den Menschen ist, bestimmt einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Ja, das Gericht für was? Das Gericht dafür, für das Leben, das du gelebt hast. Und dann wird entschieden, ob du lebst oder stirbst. Und genau das ist das, was die Menschen, die einmal gestorben sind, die Ungläubigen, wieder ja auferstehen, oder? Können die was dafür, dass der Tod durch Adam in die Welt gekommen ist? Nein, sie können nichts dafür. Deshalb wird Jesus Christus sie nochmal auferwecken. Und dann werden sie sich verantworten für ihr Leben. Deshalb nennt die Bibel dann den zweiten Tod. Aber wir fassen das mal kurz zusammen. Was jetzt passiert? Jesus Christus ist mitten in der Stadt. Und mit ihm in der Stadt sind die Heiligen. Und hier passiert jetzt, dass die Ungläubigen auferweckt worden sind, eine Schar, die noch nie man so gesehen hat, so groß. Und sie umzingeln, sie marschieren zur Stadt und umzingeln sie. Und was wollen sie denn machen? Wollen sie ein Picknick machen? Wollen sie die Stadt besuchen? Habt ihr euch diese Frage mal gestellt, was sie machen? Sie umzingeln die Stadt, weil sie diese Stadt angreifen wollen. Aber wen wollen sie wirklich angreifen? Wen wollen sie wirklich angreifen? Dem, den die Stadt gehört. Jesus Christus. Gott selbst. Und das, an dem Moment wird es uns hoffentlich bewusst, was Sünde mit dem Menschen wirklich macht. Sünde ist ein Virus, und wenn er sich festgesetzt hat und man das bewusst sich dafür entscheidet und sagt, ja, ich möchte in Sünde leben. Nicht zu verwechseln mit Sünde aus Versehen oder Sünde aus Schwäche, wo man auch Vergebung erhalten kann. Aber wenn man sagt, ja, ich möchte in der Sünde leben und ich gehe diesen Weg, dann passiert etwas mit dir. Es fängt klein an, aber die Sünde verändert deine Gedanken. Und wenn sie deine Gedanken verändert hat, verändert sie deine Taten. Und wenn sie deine Taten verändert, verändert sie deinen Charakter. Und dann ist die Sünde so weit, dass sie dich so gefangen genommen hat und dich so überzeugt hat von etwas, dass du bereit bist, hier diese Stadt zu umzingeln und diese Hände, die Gott geschaffen hat, sind bereit, eine Waffe in die Hand zu nehmen und was damit zu tun? Den zu töten, der diese Hand gemacht hat. Das ist das, was Sünde wirklich tut mit dem Menschen. Und das gab es schon einmal. Wisst ihr wann? Vor 2000 Jahren haben Menschen auch Jesus Christus umzingelt. Er, der auf die Welt kam, um ihr Herz zu gewinnen, um den Menschen zu vergeben. Sie umzingelten ihn und schrien, kreuzige ihn. Das ist das, was Sünde macht, wenn man es festhält. Aber Jesus Christus wird sich nicht zu einem zweiten Mal töten lassen. Er wird es nicht wieder tun. Sondern in dem Moment wird etwas deutlich. Entweder wir haben in unserem Leben Jesus Christus von ganzem Herzen umarmt und sagen, wie Jakob, der auch ein Sünder war, aber der was gesagt hat? Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er hat Gott um Vergebung gebeten. Ihr Lieben, da sind Gewinner, die auf ihren Knien Jesus Christus umarmen und sagen, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Das ist etwas, was ich jeden Tag brauche. Denn Gott schenkt jeden Tag Vergebung. Egal, wie groß deine Sünde ist oder wie groß meine Sünde ist. Er schenkt Vergebung und Kraft, diese Sünde zu lassen. Deshalb sagt er zur Ehebrecherin in Johannes 8, gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Das ist eine Verheißung. Wenn er das sagt, dann kann er auch die Kraft geben. Und selbst wenn wir noch einmal fallen, gibt er uns auf. Jesus sagt in Johannes 6, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das sind Worte, die mir sehr wichtig geworden sind. Das ist Jesus Christus. Aber es gibt Menschen, die sagen, Jesus Christus brauche ich nicht. Und die Sünde umarmen. Und wenn man die Sünde umarmt, wird es einen Tag geben, an dem Gott die Sünde vernichten wird. Und er wird die Sünde verbrennen. Und wenn du die Sünde an ihr festhältst, so sagt die Bibel, und ich lese aus dem Wort Gottes, in Vers 9, wenn sie die Stadt angreifen, um Gott zu töten, um Jesus Christus zu vernichten, heißt es, und es fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie. Das ist, was Sünde wirklich ist. Es ist eine Verblendung, die dich dahin führt, Gott umzubringen, am Ende schließlich, und dich sogar selbst tötet. Ich bin so froh, dass die Bibel hier nicht aufhört. Ja, der große Kampf ist in dem Moment zu Ende. Der Tod wird vernichtet. Und gleichzeitig sehen wir, dass Gott etwas Großes, etwas Neues schafft. Es ist schon etwas Besonderes, die Ultraschallbilder zu beobachten. Das durfte ich jetzt dreimal und sehen, wie sich das Kind entwickelt, wie etwas Neues entsteht, was vorher nicht da war. Genauso wird auch der Abyssos nach den 1000 Jahren, die Erde, die wüst und leer war, wird wieder neu entstehen. Das, was keiner von uns erlebt hat bei der Schöpfung, werden wir buchstäblich mit unseren Augen sehen. Und Gott beschreibt es so. Offenbarung 21, Abvers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme vom Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Das ist etwas, wonach ich mich unglaublich sehne. Nach das mit meinen eigenen Augen zu erleben, wie Gott die Welt neu schafft und wie er bei dir und mir die eine oder andere Träne abwischen wird. Aber mir ist noch etwas bewusst geworden. Das möchte ich mit euch auch teilen. Es gab einmal einen Anruf in meinem Leben. Eine Schwester aus einer Gemeinde, die ich betreut habe. Sie rief mich an und teilte es mir mit. Ich wusste, dass dieser Anruf kommen wird. Sie sagte mir: Mein Mann ist gestorben. Er war Mitte 40 und hatte Krebs. Und sie weinte bitterlich. Ich weiß noch, wie ich sie besucht habe. Und wie ich diesen dürren Mann, der da vom Krebs aufgefressen wurde, immer mehr da liegen sah, und seine Kinder standen um ihn und wussten, wohin die Zukunft, wie es weitergehen wird. Und ich sah ihr Gesicht voller Trauer. Und jetzt kam der Anruf und die Bitte, ob ich ihn beerdigen könnte. Es war die größte Beerdigung, die ich bis jetzt gehalten hatte. Das ganze Dorf war gekommen, er war bekannt, war Handballer, war im Verein, war sportlich. Und dort predigte ich das Evangelium, wie wir es hier in der Bibel haben. Dann kam der Moment, der Sarg wurde heruntergelassen und in dem Moment sollte ich die Schaufel, diese Wurfschaufel nehmen und die Erde, die da ist, runterschmeißen und die Worte sagen: Du bist Erde und sollst zur Erde werden. Und als ich das gesehen habe und das sagen sollte, da kam es. Irgendwann werde ich dort unten liegen und ein anderer Pastor wird da stehen und diese Worte über mich sagen und irgendwann auch über dich. Es sei denn, Jesus Christus kommt wieder, aber vorher. Aber wenn er nicht vorher wiederkommt, diesen Moment wirst du erleben. Genauso wie du erlebt hast, dass du zum ersten Mal in die Schule gegangen bist. Genauso wie du erlebt hast, dass du zum ersten Mal verliebt warst oder dich entschieden hast, eine Arbeitsstelle anzunehmen. Genauso wie du erlebt hast, dass du vielleicht geheiratet hast oder ein Kind bekommen hast oder deinen Renteneintrittsalter erlebt hast. Genauso wirst du den Tod erleben. Und nur weil du es noch nicht erlebt, heißt es, dass es den Tod nicht gibt, oder? Das ist die Realität, ihr Lieben, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Genauso wie wir uns mit der Rente auseinandersetzen und genauso wie wir uns mit Kindern auseinandersetzen. Es ist wichtig, dass wir das vor den Augen haben. Aber wisst ihr was? Ich bin so froh, dass ich nicht nur den Tod erleben muss. Ich bin so froh, dass ich auch ein Ereignis erleben werde, was ich mir vorher immer nur bei der Autofahrt vorgestellt habe. Denn es wird ein Tag kommen, wo der Himmel aufgehen wird und Jesus Christus mit all seinen Engeln kommen wird. Und dann wird die Stimme Gottes erschallen und die Posaune wird geblasen. Und dann werden die gläubigen Menschen auferstehen und dem Herrn entgegengerückt und um bei ihm zu sein alle Zeit. Die Frage ist: Möchtest du auch das erleben? Ihr Lieben, ich möchte das von ganzem Herzen erleben und ich glaube, dass das passieren wird, auch wenn ich es noch nicht erlebt habe. Es wird passieren und ich sehne mich danach. Ich sehne mich danach, das zu erleben, dem Herrn entgegengerückt zu werden, genauso wie es in 1. Thessalonicher Vers 4, Kapitel 4 steht. Genauso wird es in Erfüllung gehen. Was möchtest du erleben? Welches Ereignis ist dir wichtig? Welche Entscheidung möchtest du treffen? Gott lädt uns ein, unser Leben nicht zu verschwenden und auch nicht unsere Entscheidungen. Und heute ist so ein Tag,